Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Der deutsche Discounter Lidl wird in Spanien immer beliebter. Hier Kunden in einer Filiale in Madrid.
Der Supermarkt ist nah an meiner Wohnung. Ich mag ihn, die Preise sind gut. Manchmal ist es etwas schwierig, jemanden zu finden, der einem etwas erklärt. Klar, die Mitarbeiter haben sehr viel zu tun, sind oft an der Kasse, können dort nicht weg oder sie räumen neue Ware ein.
Warum ist Lidl in Spanien so gefragt? Hören Sie unsere Reportage dazu in dieser Sendung, in der wir auch über die Probleme der Commerzbank in Polen berichten und über die Tarifeinigung bei der Postbank. Zunächst aber zum wichtigsten Wirtschaftsthema dieses Tages und dazu schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, heute beginnt in Washington eine neue Verhandlungsrunde, um den Handelsstreit zwischen den USA und China beizulegen. Wie optimistisch ist man denn an der Börse, dass das gelingt?
Also in Washington ist es jetzt kurz nach 7:30. Die Verhandlungen dürften also jeden Moment starten. Und im Vorfeld kann man beim Blick auf die schwarze Börsentafel hier im Frankfurter Handelssaal ganz klar ein Auf und Ab der Gefühle erkennen. Der DAX knüpfte zunächst an die Vortagesgewinne an, also nach dem Prinzip Hoffnung, kippte dann ins Minus und steht aktuell bei 12.085 Punkten. Das sind 9 Punkte weniger als gestern. In Asien war man durch die Bank recht optimistisch. Die Börsen in Shanghai und in Tokio haben den Tag mit Kursgewinnen beendet. Also ich würde sagen, Optimisten und Pessimisten halten sich etwa die Waage.
Auf und ab der Gefühle an der Börse. Da bin ich ja beruhigt, dass es an der Börse auch Gefühle gibt. China bietet ja jetzt offenbar eine Teileinigung an. Die USA haben soeben Sanktionen gegen chinesische Technologieunternehmen verhängt. Wie wahrscheinlich ist denn ein Durchbruch in dieser Handelsrunde?
Ja, Sie haben es schon gesagt, die Signale sind höchst widersprüchlich. China will mehr US-Sojabohnen kaufen, strebt eine Teilvereinbarung an, warnt aber gleichzeitig vor einem Scheitern der Gespräche. Die US-Regierung setzt chinesische Organisationen und Unternehmen auf die schwarze Liste, deutet aber an, das Embargo gegen Huawei in Teilen aufzuheben. Wir versuchen das mal zu ordnen. Bei mir ist Michael Heise, bis vor einer Woche noch Allianz-Chefvolkswirt, jetzt im aktiven Ruhestand als Berater des Konzerns. Herr Heise, Zuckerbrot und Peitsche, das scheint ja die durchgängige Strategie zu sein. Kann das denn gelingen?
Also es gelingt sehr schwer, wie wir sehen. Es führt zu einem Hin und Her der Argumente und der Positionierung. Das führt zu dem Auf und Ab an den Märkten, die mal Optimismus, mal Pessimismus haben. Was mich stört, ist, dass es auf bilateraler Ebene geschieht, dass hier zwei Länder aneinander geraten und mehr in einen Konflikt und in einen Wettstreit hineingeraten, als dass gedeihliche Lösungen für alle gefunden werden.
Es gibt in diesem Handelskonflikt Punkte, die auch die EU scharf kritisiert. Zum Beispiel, dass China Unternehmen, die dort investieren, zum Technologietransfer zwingt, da eine Einigung zu finden. Das muss ja im Interesse aller sein, aber da beißt man sich ja gewaltig die Zähne aus.
Es ist absolut im Interesse aller und deswegen sollte man diese Verhandlungen mit China auch nicht auf bilateraler Ebene alleine stattfinden lassen, sondern man hätte, muss man sagen, die WTO bemühen müssen, um diese Fragen, die sehr viele Unternehmen und Länder betreffen, die mit China Geschäft machen, zu klären auf einer multilateralen Basis. Nur leider haben die Vereinigten Staaten von Amerika sich mehr oder weniger aus der WTO, aus diesem multilateralen Ordnungsrahmen herausgezogen, damit die WTO weitgehend diskreditiert. Trotzdem, es wäre der richtige Ort und die Europäer sollten sich dafür einsetzen, hier zur Lösung mit China zu kommen.
Womit rechnen Sie? Das ist jetzt die Frage einer Einigung oder zumindest eine Teileinigung. Ist das realistisch in dieser Woche? Wie könnte das aussehen?
Ob es in dieser Woche schon kommt, ist eine ganz schwierige Frage. Ich rechne trotzdem mit einer Teileinigung in baldiger Zeit. Beide Volkswirtschaften, USA wie China, nehmen Schaden durch diesen Handelsstreit. Das ist vielleicht nicht ganz so offenkundig sichtbar, weil eine enorm expansive Politik betrieben wird in beiden Ländern und die Schulden hochgetrieben werden, um die negativen Effekte des Handelsstreits zu kompensieren. Also beide Länder haben ein wirklich großes Interesse daran, diesen Streit beizulegen, zumindest den Zollstreit. Das ist Wettbewerb um Technologieführerschaft und in vielen anderen Bereichen sehr langfristig geben wird, ist, glaube ich, klar. Aber wenn man den Zollstreit beilegen könnte, wäre das eine Riesenchance für die Länder und für die Weltwirtschaft.
Ja, für die Weltwirtschaft hat der IWF schon was ausgerechnet. 700 Milliarden Dollar würde die Wirtschaftsleistung der Welt schrumpfen im kommenden Jahr, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
Ja, die Zölle sind enorm hoch gegangen. Das ist ein wirklicher Zollkonflikt, der hier stattfindet. Die Effekte sind nicht beschränkt auf die Warenlieferungen, die zurückgehen, auch zwischen China und den USA. Der Handel zwischen diesen Ländern ist deutlich rückläufig. Es ist auch ein Verunsicherungsfaktor, weil die Wertschöpfungsketten, die Unternehmen aufgebaut haben, die Produktion in den USA oder in China haben, um das jeweils andere Land zu beliefern, die sind natürlich existenzgefährdet und daher wird nicht mehr investiert. Also die Schäden sind groß.
Auch für Deutschland, das können wir jeden Tag an Konjunkturdaten ablesen, zum Beispiel heute. Die Exportwirtschaft ist massiv betroffen, die Ausfuhren sind im August gegenüber dem Vormonat um 1,8% gesunken, deutlich stärker als gedacht. Wird es noch schlimmer?
Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird, aber es ist noch keine Besserung in Sicht. Ich denke, wir haben so allmählich die Talsohle im Welthandelsrückgang gesehen, aber sicher können wir dessen nicht sein. Viel besser wird es vorerst jedenfalls nicht.
Danke, das war Michael Heise, Berater bei der Allianz.
Ja, vielen Dank auch aus Köln an Herrn Heise, Frau Holz. Auf leisen Sohlen nähert sich schon wieder die nächste Berichtssaison der Unternehmen. Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat heute bereits Zahlen vorgelegt im SDAX Südzucker. Wie sind die ausgefallen?
Die sind gemischt ausgefallen, beziehungsweise schlecht ausgefallen. Gerresheimer hat zwar etwas weniger, ist weniger stark gewachsen, weil es in Nordamerika eine geringere Nachfrage nach Glasverpackungen gab, aber hat Jahresziele bestätigt und die Aktien haben sich von einem Minus wieder ins Plus erholt. Südzucker, Aktien rauschen um 9% in die Tiefe. Da kriegen die eher Saures heute an der Börse. Im ersten Halbjahr fiel der Gewinn deutlich schmäler aus als im Vorjahr. Im Zuckergeschäft gab es sogar Verluste, die man mit anderen Bereichen zwar auffangen konnte, niedrige Zuckerpreise, schwache Ernte. Und das hat sich in diesen Zahlen bemerkbar gemacht.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro, die deutschen Anleihen und auf den aktuellen Goldpreis. Und auf Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer, bitte heute auch einmal in Euro.
Also der Euro steigt auf über 1,10 Dollar. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 88 Cent. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf minus 0,53%. Gold zunächst den Dollar steigt auf 1.508 Dollar, um 3 Dollar nämlich. Und das sind in Euro 1.376 Euro.
Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Die zweitgrößte deutsche Bank, die Commerzbank, hat einen massiven Umbau angekündigt. Tausende Stellen werden gestrichen, zahlreiche Filialen geschlossen und die Online-Tochter Comdirect wird übernommen. Herzstück der Operation aber ist der Verkauf der polnischen Tochter mBank. Für viele Experten die Gewinnmaschine, das Kronjuwel der Commerzbank. Durch den Verkauf soll das nötige Geld für den Umbau hereinkommen. Nun aber steht die mBank unerwartet unter Druck wegen der vor Jahren an polnische Häuslebauer vergebenen Hypothekenkredite. Unser Korrespondent in Warschau, Florian Kellermann, hat für den Deutschlandfunk die Hintergründe recherchiert.
Vor allem in den Jahren 2007 und 2008 gaben die polnischen Banken solche Kredite in Schweizer Franken aus. Denn der Zinssatz beim heimischen Zloty lag deutlich höher. Der Haken an der Sache war das Kursrisiko. In jenen Jahren setzte der Zloty zu einem kurzen Höhenflug an. Seit Ende 2008 ist er gegenüber dem Schweizer Franken um fast 40% gefallen. So stark stieg seitdem also auch eine beliebige Kreditsumme, wenn man sie in Zloty umrechnet. Hypothekenkunden zahlten und zahlten und dennoch stiegen ihre Schulden. Nicht nur deshalb hätten sich die Kunden betrogen gefühlt, sagte Mariusz Zajons von der Interessenvertretung der betroffenen Bankkunden der Zeitung Rzeczpospolita. Bei diesen Krediten konnten die Kunden häufig überhaupt nicht überprüfen, wie ihre Raten berechnet werden. Die Banken haben irgendwelche Tabellen vorgelegt, ohne sie aufzuschlüsseln. In manchen Banken gab es verschiedene Tabellen für Kreditnehmer und für Firmen, die Geld tauschen möchten. Vor Gericht können die Banken das oft nicht erklären. Das roch von Anfang an nach Betrug. Am meisten Kredite in Schweizer Franken hat heute die staatliche Bank PKO BP mit einem Umfang von umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro. An dritter Stelle liegt die M-Bank mit 3,2 Milliarden Euro, also jene Bank im Besitz der Deutschen Commerzbank. Auf sie kommen nun massenhaft Klagen zu, denn der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, die Kreditverträge sind ungültig, für sie habe es bis 2011 keine Rechtsgrundlage gegeben. Kunden haben nun die Wahl, ob sie ihren Vertrag durch ein polnisches Gericht aufheben wollen oder ob der Vertrag abgeändert werden muss. In beiden Fällen müssen die Banken die Kredite in Zloty umrechnen, und zwar zu dem Kurs, der bei Abschluss des Kredits galt. Bei vielen Verträgen können die Kunden laut Urteil trotzdem darauf bestehen, dass ihre Kreditraten auf der Grundlage des LIBOR für den Schweizer Franken berechnet werden. Für die Banken wird das also eine doppelte Belastung. Mariusz Zając von der Interessenvertretung der Betroffenen: Wir haben in den vergangenen Jahren verschiedene Gesetzesvorschläge gemacht, wie man den Kreditnehmern helfen kann. Weder die verschiedenen Regierungen noch der Bankenverband wollten darauf eingehen. Dabei waren das Kompromissvorschläge. Sie wären für die Banken viel günstiger gewesen als das, was der EuGH jetzt beschlossen hat. Die Aktie der M-Bank fiel schon im Mai, nachdem der zuständige Sprecher des Europäischen Gerichtshofs seine Stellungnahme abgegeben hatte. Nun, nach dem Urteil, brach das Papier nur kurzfristig ein. Sein Kurs erholte sich seitdem wieder vollständig. Offenbar vertrauen die Anleger den Erklärungen der Bank. Diese gibt an, sie habe genug Rücklagen für die bevorstehenden Verluste in Milliardenhöhe gebildet. Manche Experten gehen aber davon aus, dass dieses Urteil noch nicht die letzte Hiobsbotschaft für die polnischen Banken war. Jetzt könnten auch diejenigen Kunden Forderungen stellen, die Kredite in Zloty genommen haben, erklärte Witold Michałek von der Arbeitgebervereinigung BCC gegenüber dem Internetportal money.pl. Diese Kunden können sich jetzt doppelt benachteiligt fühlen, denn erstens haben sie die ganze Zeit höhere Zinsen gezahlt und müssen sie auch weiterhin zahlen. Und zweitens haben die Fremdwährungskredite damals, vor 10 bis 15 Jahren, die Immobilienpreise in die Höhe getrieben. Ich rechne damit, dass auch diese Kunden vor Gericht ziehen werden und damit Erfolg haben könnten.
Witold Michałek von der polnischen Arbeitgebervereinigung BCC im Beitrag von Florian Kellermann. Und wir bleiben beim Thema Banken. In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter der Postbank in verschiedenen Städten immer wieder gestreikt. Nun ist im Tarifstreit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Postbank nach Angaben der Gewerkschaft eine Einigung erzielt worden. Jörg Sauerwein berichtet aus Bonn.
In der vierten Verhandlungsrunde hat es noch einmal fast 16 Stunden gedauert, bis der Knoten im Tarifstreit endgültig geplatzt war. Am Ende war sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch bei der Gewerkschaft Verdi nach wochenlangem Arbeitskampf die Erleichterung zu spüren. In zwei Schritten sollen die Mitarbeiter der Postbank unter anderem insgesamt 4,75% mehr Geld bekommen, bei einer Laufzeit von 29 Monaten. Für die unteren Lohngruppen gibt es einen Lohnplus von mindestens 110 Euro. Dabei können sich die Beschäftigten aber nach dem Vorbild der Metallbranche oder der Post aussuchen, ob sie tatsächlich mehr Geld haben wollen oder lieber mehr Freizeit. Daneben bekommen zahlreiche Beschäftigte der Postbank künftig erstmals ein 13. Monatsgehalt. Mit dem Ergebnis sei man an der absoluten Belastungsgrenze, hieß es nach dem Abschluss von Seiten der Postbank. Zuletzt hatte die Gewerkschaft im Tarifstreit mit unbefristeten Streiks gedroht. Schon in den vergangenen Wochen hatten Postbankkunden deutschlandweit wegen zahlreicher Warnstreiks vor verschlossenen Türen gestanden. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2021.
Jörg Sauerwein. Und Themenwechsel. Die deutsche Discounterkette Lidl gibt's in Spanien schon seit 25 Jahren und seit kurzem startet sie richtig durch. Lidl ist der Supermarktkonzern, der am zweitschnellsten wächst in Spanien. Er überholt damit die einheimische Konkurrenz. Aldi hat ähnlichen Erfolg. Wie kommt das? Warum bevorzugen Spanier so sehr die deutschen Ketten? Unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth ist dieser Frage nachgegangen.
In der Lidl-Filiale in Madrid Prosperidad ist schon früh morgens viel Betrieb.
Aus der Tür kommt ein bunt gemischtes Publikum. Junge Leute, die sich für Schule oder Uni mit Verpflegung eindecken, und ältere Spanier, die hier ihren Wocheneinkauf machen. Der Supermarkt ist nah an meiner Wohnung. Ich mag ihn, die Preise sind gut. Manchmal ist es etwas schwierig, jemanden zu finden, der einem etwas erklärt. Klar, die Mitarbeiter haben sehr viel zu tun, sind oft an der Kasse, können dort nicht weg oder sie räumen neue Ware ein. Das Konzept von Lidl ist anders als das der meisten spanischen Ketten. Der deutsche Discounter hat zum Beispiel den Bazar, einmalig in Spanien, der Wühltisch mit Aktionsware, die von der italienischen Woche über die Anti-Faltencreme bis hin zur Heckenschere reicht. Dazu kommen hochwertige Eigenmarken und viele Bioprodukte, ein Lebensmitteltrend, der in Spanien noch recht neu ist und auf den die einheimischen Supermärkte bisher eher zurückhaltend reagiert haben, sagt Erik Schlie, Marketingprofessor und Vizedekan der IE Business School in Madrid. Aber
die Landwirtschaft muss nachziehen. Und insofern braucht man mehr und mehr zertifizierte Ökolandwirtschaft hier in Spanien, die dann auch beliefern können. Insgesamt glaube ich, dass die Konsumenten das wollen, dass sie selbst die Wahl haben wollen. Nehme ich jetzt die Bio-Tomate, die vielleicht ein bisschen teuer ist, oder die normale Tomate, die hier fast nichts kostet. Ne? Insofern ist das sicherlich ein Thema der Zukunft.
Im vergangenen Jahr haben laut Statistiken 6 von 10 spanischen Haushalten Bioprodukte gekauft. Eine Zunahme von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Lidl war nach eigenen Angaben 2018 die Supermarktkette mit der meisten Bioware im Sortiment. Aldi setzt in Spanien ebenfalls verstärkt auf Bio. Auch solch hochwertige Produkte verkaufen die deutschen Discounter meistens günstiger als ihre spanische Konkurrenz, ebenso wie Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau.
Also sicherlich fragwürdig, wenn man sieht, dass das Kilo Bananen für, keine Ahnung, deutlich unter einem Euro oder 80 Cent oder was verkauft wird. Denn was bleibt dann noch dem Bauern auf den Kanarischen Inseln übrig, wenn es nicht gerade ohnehin von Ecuador oder sonst wo kommt? Das Gleiche gilt für Orangen. Also ich glaube, da haben beide auch eingesehen, da gibt es eine untere Schwelle, unter die man nicht gehen sollte. Und da sollte man lieber nicht in den klassischen Preiswettbewerb gehen.
Lidl betont, dass die Kette stets die niedrigsten Preise auf dem Markt bieten wolle, aber nicht auf Kosten ihrer Zulieferer. Der Konzern habe eine Verantwortung seinen Produzenten gegenüber, sagt der Sprecher von Lidl Spanien, Carlos González Villardey. Wir gehen mit ihnen langfristige Verbindungen ein. Wir gehören nicht zu den Firmen, die nur kurzfristige Verträge schließen. Wir wollen, dass sich unsere Zulieferer nachhaltig entwickeln können und langfristig eine Planungssicherheit haben. Doch der Erfolg von Lidl in Spanien hängt auch mit dem Misserfolg anderer Konzerne zusammen. Die einheimischen Supermarktketten Dia und Eroski stehen wirtschaftlich schlecht da. Ihre Schwäche nutzt Lidl aus, sagt Marketingprofessor Erik Schlie.
Eroski und Dia sind Supermarktformate, wo ich sagen würde, auch als Deutscher, der hier seit 10 Jahren lebt, ich finde die angestaubt. Ich gehe da auch selber nicht rein. Und wenn ich mir Lidl angucke, wie sie auch gewachsen sind, Lidl hat eigentlich Spanien erobert über die Küste, da wo die Deutschen sind, also die Urlauber und die auch dort leben. Und insofern wurde eine nicht bekannte Marke eigentlich in den Urlaubsorten erst und auch auf den Inseln entsprechend der hiesigen Bevölkerung bekannt gemacht.
In den zurückliegenden 25 Jahren hat Lidl rund 700 Filialen in Spanien eröffnet. Der deutsche Konzern ist neben Aldi und dem spanischen Unternehmen Mercadona, dem unangefochtenen Marktführer, die einzige Supermarktkette, die in Spanien auf Wachstumskurs ist. Im kommenden Jahr plant Lidl, 30 weitere Supermärkte in Spanien zu eröffnen. Made in Germany zu Low-Cost-Preisen erobert die Iberische Halbinsel. Den Spaniern gefällt's.
Das Lidl-Phänomen in Spanien, der deutsche Discounter überholt, die einheimischen Ketten, Oliver Neuroth berichtete. Das umstrittene Eurozonenbudget zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen nimmt nach gut 2-jährigen Gesprächen konkrete Formen an. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Die Eurofinanzminister einigten sich in der Nacht auf Grundsätze zur Finanzierung und Steuerung dieses Geldtopfes. Damit wird ein Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron umgesetzt, allerdings in kleinerem Umfang. Das Budget soll rund 17 Milliarden Euro umfassen. Mit dem Geld sollen Investitionen getätigt werden und Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit angeglichen werden. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich erleichtert, die Einigung sei um 5:45 erreicht worden.
An agreement was reached, and it was reached at 5 minutes to midnight, which means our discussions have become markedly more efficient over the past few months.
Die Verhandlungen seien zielführender geworden. Moscovici sprach von einem wichtigen Schritt, der aber nicht der letzte sein könne. Eurogruppenchef Mario Centeno sagte, es gebe nun eine neue Säule, um die gemeinsame Währung in Europa zu stützen. Das Budget soll ab 2021 zur Verfügung stehen. Wie viel Geld genau verfügbar sein wird, soll erst bei den Verhandlungen zum EU-Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 entschieden werden. Außerdem haben die EU-Staaten die Marshallinseln und die Vereinigten Arabischen Emirate von ihrer schwarzen Liste der Steuerparadiese gestrichen. Die beiden hätten ausreichende Zusagen abgegeben, ihre Steuerpraktiken zu ändern, befanden die EU-Finanzminister in Luxemburg. Die Schweiz und auch Mauritius wurden von der sogenannten Grauen Liste gestrichen. Auf dieser befinden sich Staaten unter erweiterter Beobachtung. Entlang des Oberrheins und in die Schweiz können Kunden der Deutschen Bahn künftig häufiger den neuen ICE 4 nutzen. Das geht aus dem neuen Fahrplan hervor, der ab Mitte Dezember gilt. Die Züge verfügen über mehr Sitzplätze und über Fahrradabteile. Der neue Fahrplan sieht darüber hinaus einen dichteren Fernverkehr auf wichtigen ICE-Linien vor. Der Energiekonzern RWE hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Hambacher Forst im Rheinischen Revier erhalten bleibt. Der Erhalt sei politisch und gesellschaftlich gewünscht und auch wir wollen ihn machbar machen, sagte Unternehmenschef Rolf-Martin Schmitz der WAZ.
Vielen Dank für die Wirtschaftsnachrichten mit Eva Bahner. Und wir kommen zur Wirtschaftspresse. Thema ist unter anderem eine Studie der Universität Bamberg. Danach wurden allein 2018 in Deutschland rund 20 Millionen zurückgeschickte Waren vernichtet. Mehr als 7 Millionen davon wären noch verwendbar gewesen.
Keine nachhaltige Lösung, aber eine billige, konstatieren die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Hier zeigt sich eines der Kernprobleme des Onlinehandels. Er ist in erster Linie auf Kostensenkung ausgerichtet. Die Anbieter brauchen keine Läden, keine Verkäufer und können die Bestände viel einfacher verwalten. Die Aufbereitung zurückgeschickter Artikel ist allerdings ein vergleichsweise teures Problem. Insofern sollten sich Verbraucher hinterfragen, bevor sie auf Kaufen klicken. Auch die Politik sollte einen Schritt in die richtige Richtung machen, indem sie etwa das Spenden von Waren erleichtert und vergünstigt. Die Tageszeitung Taz aus Berlin gibt aber zu bedenken, bevor sich jetzt alle auf die Schulter klopfen, die ihre Hosen unter keinen Umständen beim Online-Händler bestellen würden. Sie glauben doch nicht, dass bei der Ware, die auch mit 50% Rabattschildern noch im Laden hängen bleibt, die Nähte aufgetrennt werden und der Stoff noch einmal genutzt wird. Das Erste, was also passieren muss, ist Transparenz, notfalls staatlich verordnet. Für Deutschland war der globale Wettbewerbsbericht des Weltwirtschaftsforums eine Enttäuschung. Innerhalb eines Jahres fiel die Bundesrepublik von Rang 3 auf 7 zurück. Bundeskanzlerin Merkel müsse der Bericht zu denken geben, findet der Tagesspiegel aus Berlin. Zumal es nicht den einen Punkt gibt, an dem es schiefläuft, sondern gleich mehrere Probleme. Da ist der mangelnde Internetausbau. Bei der Versorgung mit Glasfaserkabeln etwa liegt die Bundesrepublik auf Platz 72. Auch ist es in Deutschland zu teuer, ein Unternehmen zu gründen. In puncto organisierte Kriminalität steht Deutschland auf einer Stufe mit Malawi. Die Bundespolitik hat sich zu lange auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht. Der Streber von einst muss nachsitzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sorgt sich nach der Thomas Cook-Insolvenz um die Reisebüros. Auf 100.000 Einwohner kommen in Deutschland mehr als 12 Reisebüros, so viele wie in kaum einem anderen Land der Welt. Die Cook-Insolvenz kann die Kraft entwickeln, diese deutsche Sonderstellung abzuräumen und eine Marktbereinigung einzuläuten, die noch vor kurzem niemand erwartet hat. Die Cook-Insolvenz ist damit zur Krise der ganzen Reisebranche geworden.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseshow auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Caroline Born am Mikrofon. Darin geht es unter anderem um die Sicherheit jüdischer Einrichtungen in Berlin.